Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage. Heute an einem Donnerstag begrüße ich den Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn. Ich begrüße Professor Lothar Wieler, den Präsidenten des Robert-Koch-Institutes. Und ich begrüße Ricardo Lange, Intensivpfleger. Seien Sie uns herzlich willkommen. Lassen Sie mich aufgrund der Tatsache, dass wir auch heute wieder eine intensive Live-Berichterstattung haben, kurz sagen, die Bundespressekonferenz ist ein Verein, der von Journalistinnen und Journalisten, wir sind regierungsunabhängig und wir laden hier in diese Pressekonferenz Mitglieder von der Bundesregierung oder Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung ein, um unsere Fragen zu beantworten, so auch heute. Herr Lange, bitte.
Sehr guten Tag, meine Damen und Herren. Bevor ich mit meinen Ausführungen fortfahren möchte, ich mich bei Ihnen für meine Ungeübtheit bezüglich Pressekonferenzen dieser Art entschuldigen. Sollte es also zu kurzen Denkpausen oder anderen Versprechern kommen, bitte ich um Nachsicht. Ich bin heute hier, um über die Arbeit auf den Intensivstationen zu sprechen. Ich selbst bin Intensivkrankenpfleger, angestellt in einem Zeitarbeitsunternehmen und habe somit guten Einblick in den Berliner Kliniken und denke, dass ich hier ein gutes Abbild darstellen kann. Und eins möchte ich mit aller Klarheit sagen. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen arbeiten seit einem Jahr an ihrer Belastungsgrenze und darüber hinaus. Viele Kollegen haben den Beruf schon verlassen und werden das auch in Zukunft weiterhin tun, wenn es so weitergeht und sich für uns nichts ändert. Und zu den Kollegen möchte ich nicht nur die Ärzte zählen, sondern ganz insbesondere auch das Reinigungspersonal, was ebenfalls in dieser Zeit hohen zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist. Die Pflege arbeitet seit vielen Jahren schon am Limit, doch leider hat es bisher in diesem Umfang niemanden interessiert. Seit der Corona-Pandemie ist natürlich die körperliche Belastung enorm gestiegen, was zum einen an der Schutzausrüstung liegt, die man tagtäglich trägt. Sie müssen sich vorstellen, Sie arbeiten in einem Intensivbereich und müssen dort aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ja mit Schutzkleidung arbeiten. Diese Schutzkleidung ist aus Plastik und ist somit wasserabweisend. Sie schwitzen unter der Kleidung. Sie frieren, wenn Sie die Kleidung ausziehen, weil der Kasak, also die Arbeitskleidung, nass ist. Und Sie tragen außerhalb der Zimmer eine FFP2-Maske durchgängig 8 Stunden lang. Es sei denn, Sie kommen mal zu Ihrer Pause und können mal vom Pausenbrot abbeißen. Und im Patientenzimmer, wo Sie teilweise mehrere Stunden verbringen, weil eben die Patienten so krank sind, dass es eine permanente Anwesenheit am Bett erfordert. Und da tragen Sie, wie gesagt, diese FFP3-Maske, die nochmal deutlich dichter ist und unter körperlicher Anstrengung, wie zum Beispiel bei Bauchlagen, die wir ja nun schon seit fast einem Jahr täglich mehrmals durchführen müssen. Und jetzt, wenn wir bei den Bauchlagen sind, muss man halt auch wissen, dass man dazu immer 5 Leute benötigt, 4 Pflegekräfte, einen Arzt. Es ist nicht nur körperlich anstrengend, diesen Patienten im Bett zu drehen, sondern es hat auch immer mit Risiken verbunden. Sie können sich vorstellen, wenn der Beatmungsschlauch rausrutscht, ja, dann hat der Patient aufgrund seiner fehlenden Reserven ein Problem und schwebt in Lebensgefahr. Das dazu. Dann kommt noch dazu, dass auch die seelische Belastung natürlich deutlich gestiegen ist. Und hier möchte ich Ihnen mal ein Beispiel nennen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Intensivkrankenpfleger, kommen zum Frühdienst und haben gerade einen Patienten aufgenommen. Er ist wach, ansprechbar, scheinbar stabil. Sie unterhalten sich, reden über Familienverhältnisse, sprechen mit ihm und kurz vor Feierabend sagen Sie ihm, ja, es wird alles gut werden, Herr Müller oder wie auch immer, und gehen nach Hause. Sie haben Feierabend, nächsten Tag kommen Sie zum Frühdienst, das Bett ist leer. Der Patient hat die Nacht nicht überlebt, weil er sich in der Nacht so verschlechtert hat, dass er einfach verstorben ist. Und diese Situation haben wir häufig. Anderes Beispiel, Sie betreuen eine Mutter um die 50, 2 Kinder, mehrere Wochen. Leider liegen ja die Covid-Patienten eben nicht nur wenige Tage, sondern teilweise auch mehrere Wochen bis Monate bei uns auf der Intensivstation. Monatelang, wochenlang kämpfen Sie gemeinsam mit der Familie um das Leben dieser Patientin. Sie telefonieren täglich mit den Kindern und irgendwann kommt der Tag, an dem der Arzt die Angehörigen anrufen muss, um ihnen mitzuteilen, dass die Mutter die Nacht nicht überleben wird. In normalen Zeiten haben wir natürlich immer mit Verstorbenen zu tun. Wir werden als Intensivkrankenpfleger immer todkranke Menschen betreuen, aber in normalen Zeiten sterben die Patienten anders. Sie sterben im Beisein ihrer Familie. Im Verschlechterungsprozess ist die Familie jeden Tag da, kann den oder die Angehörige, die Mutter, den Vater, wem auch immer, anfassen, ohne Handschuhe, ohne Schutzkittel, ohne Visier und kann diese Mutter, diesen Vater wochenlang, tagelang begleiten. Aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ist es jetzt so, dass die Familie erst kommen darf, wenn sich abzeichnet, dass der Patient in Kürze versterben wird. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie kommen ins Krankenhaus und müssen Abschied nehmen mit Mundschutz, mit Kittel, mit Handschuhe. Sie haben keinen körperlichen Kontakt. Und auch wenn die Mama noch ansprechbar sein sollte, was in den meisten Fällen leider nicht mehr ist, sieht sie sie zum letzten Mal mit Maske, verkittelt. Und das ist das Letzte, was sie sieht. Und dazu kommt, dass wir Pflegekräfte, wenn die Patienten dann leider verstorben sind, eben diese Menschen wieder zum Infektionsschutz in schwarze Plastiksäcke packen müssen. Wir legen sie dort hinein und ziehen den Reißverschluss zu. Und glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, das macht was mit einem. Es ist ja nicht nur einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern bisher unzählige Male. Und da muss man sich auch als Mensch erstmal dran gewöhnen, weil es hätte auch meine Mama da sein können, die da liegt. Und ist seelisch manchmal schon sehr belastend. Nun muss ich auch dazu sagen, dass ich als Intensivkrankenpfleger, generell wahrscheinlich jeder Krankenpfleger, einer gewissen Betriebsblindheit unterliegt. Das heißt also, wie schon erwähnt, ich sehe natürlich nur die schweren Verläufe. Ich sehe nur Menschen, die zum größten Teil daran versterben. Das bedeutet natürlich nicht, dass jeder in der Bevölkerung da draußen einen schweren Covid-Verlauf erleiden wird oder an dieser Krankheit versterben wird. Aber diese Betriebsblindheit möchte ich an Sie alle zurückgeben. Jeder, der nicht auf einer Intensivstation arbeitet, jeder, der nicht im privaten Umfeld davon betroffen ist, sieht die leichten Verläufe oder sieht vielleicht nur Menschen, die gar nicht an Covid erkranken. Und das wiederum heißt nicht, dass es diese schweren Verläufe eben nicht gibt. Wir bewegen uns in letzter Zeit nur noch in Extreme. Die Extreme, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, führen dazu, dass wir uns immer häufiger an die Gurgel gehen. Und ich muss Ihnen sagen, mir blutet das Herz, wenn ich sehe, dass jahrelange Freundschaften an diesen Debatten zerbrechen oder Familien sich zerstreiten, einfach weil jeder mal eine andere Meinung hat. Und andere Meinungen sind wichtig. Und Meinungen muss man auch in dieser Zeit äußern dürfen, aber immer unter moralischen Grundsätzen. Also Meinungsfreiheit ist ja nicht endlos und somit sollte man immer, wenn man seine Meinung äußert, genau überlegen, wie sagt man die, also was will man mitteilen und welche Botschaft bringe ich darüber. Am Ende möchte ich noch sagen, dass seit einem Jahr, Herr Spahn hat es ja vorhin wieder gesagt, immer davon gesprochen wird, dass man die Intensivstationen nicht überlasten will. Also die Kliniken und ganz speziell die Intensivstationen. Ich muss sagen, wenn es eine Intensivstation nicht mehr schafft, alle aufkommenden Patienten, und hier reden wir nicht nur von Covid, es gibt auch Schlaganfälle, Verkehrsunfälle und so weiter, zu beherbergen. Und diese Patienten in anderen Abteilungen der Klinik, die zu provisorischen Intensivstationen umfunktioniert wurden, verlegt werden müssen, also ein Patient, der normalerweise auf einer Intensivstation gehört, in einem anderen Bereich verlegt wird, wo natürlich auch das Personal, was diesen Patienten betreut, natürlich gar nicht geschult und ausgebildet ist im Umgang mit intensivpflichtigen Patienten, dann ist die Intensivstation bereits überlastet. Und da gibt es nach meiner Meinung keinen Interpretationsspielraum. Ja, und bis heute habe ich noch kein schlüssiges und funktionierendes Konzept vorgelegt bekommen, was in Zukunft zum einen solche Szenarien verhindert, aber auch uns Pflegekräfte in unserer Arbeit unterstützt und ein normales Familienleben wieder möglich macht. Und gerne stehe ich dem Bundesgesundheitsministerium und somit auch Herrn Spahn dafür in Zukunft weiterhin zur Verfügung. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Lange. Wir kommen zu Ihren Fragen.
Ich würde gerne mal was zur Impfbereitschaft der Bevölkerung sagen. Ich finde einfach, es hat auch viel mit der Kommunikation auch hier von der Politik zu tun, aber auch generell in den Medien. Ich verstehe einfach nicht, warum man von Privilegien schon spricht, wenn noch nicht mal die ganze Bevölkerung ein Impfangebot erhalten hat. Und ich finde, das verunsichert zusätzlich. Es gibt ja viele, ich will jetzt nicht sagen Impfgegner, aber es gibt schon welche, die skeptisch sind. Und ich finde, jeder sollte seine Entscheidung treffen, nicht durch Druck, weil man irgendwelche Privilegien möchte oder weil man vielleicht sogar eine Impfpflicht befürchtet, aber auch nicht durch Hetze. Ich finde, eine sachliche und kompetente Aufklärung ist hier notwendig. Und wir sollten erst über Privilegien sprechen, wenn jedem einzelnen Bundesbürger hier ein Impfangebot gemacht werden konnte. Und ja, das ist meine Meinung dazu.
Herr Jung.
Ich habe eine Frage an Herrn Lange. Herr Lange, man könnte ja die Infektions- und Patientenzahlen effektiv runterbekommen. Man macht es aber nicht. Man baut darauf, dass Sie und Ihre Kollegen täglich am absoluten Limit arbeiten und das Ding zusammenhalten. Was halten Sie eigentlich von der Strategie von Herrn Spahn und der Bundesregierung, die Kontrolle der Pandemie an der Auslastungsgrenze der Intensivstationen auszurichten?
Also Sie wollen jetzt wissen, dass man immer danach bemisst, wie die Intensivstationen ausgelastet sind? Ja, habe ich ja schon gesagt, ist äußerst kritisch, weil wenn eine Intensivstation ausgelastet ist, sprich die Betten belegt sind und es kommen ja immer mehr, wir reden ja immer nur von Corona, aber es gibt ja wirklich Schlaganfälle, Herzinfarkte, Unfälle, Suizidversuche. Also wir haben ja auf der Intensivstation ein breites Spektrum von Krankheiten. Und diese Auslastungsstrategie, die ja wahrscheinlich auch gar nicht anders möglich ist, kann es als Betriebsblinder her nicht beurteilen. Aber ich erlebe es halt täglich, dass eben diese Patienten nicht aufgenommen werden können. Und das Problem ist, dass die Patienten dann in anderen Abteilungen, wie vorhin schon erwähnt, verlegt werden. Das heißt also, da wird zum Beispiel ein Aufwachraum eines OPs, wo normalerweise Operierte wach werden und dann verlegt werden, umfunktioniert zu einer provisorischen Intensivstation. Und provisorisch deshalb, weil eben die Arbeitsbedingungen vor Ort ja nicht optimal sind. Es sind, man muss sich einfach vorstellen, verschiedene Halterungen für verschiedene medizinische Geräte und so weiter eben nicht vorhanden. Und provisorisch deshalb, weil der Arzt, der dort ist, kein Intensivmediziner ist, sondern meist ein Anästhesist, der weiß, klar, der weiß, wie intubiert wird, der weiß, wie eine Narkose läuft, aber der hat keine Erfahrung mit intensivpflichtigen Patienten. Also ein intensivpflichtiger Patient ist immer ein sehr instabiler Patient. Da laufen zum Beispiel Medikamente, die lebensnotwendig sind, um den Blutdruck oben zu halten. Und wenn zum Beispiel nur ganz einfach gesagt, dieses Medikament ausläuft für eine kurze Zeit, dann verstirbt der Patient, weil der Blutdruck nicht aufrechterhalten werden kann. Und zusätzlich arbeitet an diesem Bett eine Intensivpflegekraft, eine Pflegekraft, die eben nicht dazu ausgebildet und geschult ist, um diesen Patienten zu betreuen. Und deswegen finde ich diese Strategie so ein bisschen problematisch, weil es ja nicht nur für den Patienten ja nicht optimal, weil er eben nicht die optimale Behandlung erhält, die er eigentlich auf der Intensivstation erhalten sollte, aber auch fürs Personal, was da steht, weil die werden sozusagen ins kalte Wasser geschmissen und sehen sich mit der Verantwortung konfrontiert, diesen Patienten betreuen zu müssen. Und kommt es zu einer Notfallsituation, sind die darauf überhaupt mental nicht vorbereitet, aber auch fachlich nicht. Also ja, ich hätte mir gewünscht, dass wir mehr Kapazitäten, also mehr Personal haben, weil Betten haben wir genug. Also man kann in jedes Bett einen Intensivpatienten legen, wenn man irgendwo ein Beatmungsgerät herholt. Aber das Problem ist wirklich die Personal. Also es ist ja nicht nur die Pflege, sondern es ist auch, sind auch Ärzte, die fehlen. Sie haben manchmal auf einer, sagen wir mal, 30 Betten Intensivstation einen Facharzt. Und jetzt überlegen Sie, jetzt kommt ein Patient, egal ob Covid oder eine andere Erkrankung, der muss notfallintubiert werden. Der Facharzt ist gerade bei der Intubation. Jetzt haben Sie einen Notfall in einem anderen Zimmer und oftmals sind es wir Pflegekräfte, die da zuerst handeln, weil der Facharzt nicht vor Ort ist und zum Beispiel der Assistenzarzt oder unerfahrene auch Intensivmediziner, der eben noch nicht so lange da ist, eben mit dieser Notfallsituation auch nicht immer so perfekt umgehen kann. Ne? Also es ist halt.
Ich möchte nur ganz kurz, Herr Jung, weil das halt nicht wahr ist. Es ist nicht Strategie der Bundesregierung, dass die Intensivstationen voll werden sollen. Im Gegenteil, das ist ja das, was
keine Überlastung der
Intensivstationen ist. Das ist das, was kritisiert wird an unserer Strategie, dass wir schon bei Inzidenzen einsetzen. Ich habe hier letzte Woche gesagt, intensiv folgt der Inzidenz in aller Erfahrung, in dieser Phase der Pandemie jedenfalls noch. Und deswegen wollen wir die Inzidenzen runterbringen, bevor Intensivstationen an ihre Belastungsgrenze kommen. Und deswegen sitze ich hier schon seit vielen Wochen und weise auf die Situation hin und habe bei der Debatte im Bundestag an diejenigen, die einmal mehr gesagt haben, die Intensivstationen sind ja noch gar nicht am Limit, warum wollte denn das inzidenzabhängig jetzt schon wieder Maßnahmen ergriffen werden, sehr klar gesagt, dass ich es für falsch hielte, zu warten, bis die Intensivstationen voll sind und die Grenze auszutesten. Und deswegen lege ich schon Wert darauf, wenn Sie sagen, das wäre die Strategie der Bundesregierung, das ist sie ausdrücklich nicht, im Gegenteil.
Aber die Intensivstationen sind ja schon voll. Also man muss ja wissen, dass eine Intensivstation schon voll war, bevor es Corona gab. Also es gibt immer Unfälle, wie schon erwähnt, tausende Alkoholkranke, die im Endstadium sind und so weiter. Die Intensivstation hat normalerweise außerhalb von Corona-Zeiten vielleicht 2, 3 freie Betten. Ich kann Ihnen sagen, auf den Intensivstationen, wo ich arbeite, sind entweder komplett voll, dann sind es so kleine Stationen, die haben dann 10 Betten, dann werden, wie gesagt, andere Bereiche in den Kliniken umfunktioniert, und auf großen Intensivstationen mit über 30 Betten sind mindestens 50% Covid-Erkrankte. Das heißt also, 15 Betten, 20 Betten sind mit Covid-Erkrankten belegt, und diese Patienten, die vorher lagen, sind ja umverteilt worden. Also ist die Intensivstation ja schon voll. Und ich kann mich noch erinnern, schon eine Weile her, der Herr Streeck hat ja mal einen Belastungstest für die Intensivstation gefordert. Also ich wusste nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Solche Menschen sind, ja, die können mir von Viren erzählen, aber die sollen noch mal zu uns ins Krankenhaus kommen, und dann können wir die Debatte von vollen oder leeren Intensivbetten gerne noch mal führen. Also die Intensivstationen sind voll, und wie gesagt, da gibt es keinen Interpretationsspielraum, weil es eben nicht nur Covid gibt. Das kommt on top obendrauf, und die Intensivstationen waren vor der Pandemie schon deutlich überlastet aufgrund vom Personalmangel. Es gibt auch Intensivstationen, die können nicht mal alle Betten befahren, weil eben das Personal nicht da ist. Das ist ja nicht eine Debatte, die wir erst jetzt führen. Also wir führen sie jetzt, wir hätten sie aber schon vor 3, 4, 5 Jahren führen sollen. Und hätte man früher gehandelt und hätte man den Personalmangel früher ernst genommen, dann hätten wir heute eine deutlich entspannte Situation, weil wir eben viel mehr Betten hätten belegen, aber auch betreuen können.
Was halten Sie denn von der Strategie von Herrn Wieler, der eine Control-Covid-Strategie fordert? Das vertritt Herr Spahn ja nicht. Und haben Sie eigentlich als Zeitarbeiter einen Pflegebonus bekommen? Haben Sie Herrn Spahn schon gedankt? Herr Lange?
Wieder nochmal. Ich habe die Frage akustisch nicht verstanden.
Was halten Sie von Herrn Wielers Strategie? Der hat ja eine andere Strategievorschlag, nämlich Control-Covid, also wirklich krass runter mit den Zahlen. Das vertritt Herr Spahn ja nicht. Und haben Sie eigentlich einen Pflegebonus bekommen als Zeitarbeiter?
Kontrollkurve runter mit den Zahlen. Ja, die Frage ist, wie macht man es? Also Fakt ist, dass wir ja nicht für immer in einem Lockdown verharren können. Ich bin jetzt kein Experte, da kann Herr Wieler wahrscheinlich mehr zu sagen. Aber mein logisches Verständnis ist halt, dass man, wie gesagt, das Virus wird man wahrscheinlich nicht ausrotten können, denke ich mal. Ist ja wahrscheinlich wie mit dem Grippevirus auch. Man kann impfen, man wird einen schwächeren Verlauf haben, aber den Virus trotzdem in sich haben. Das sind ja nur die Symptome, die abgemildert werden. Und es gibt ja immer mehr Menschen, die eben verschiedene Maßnahmen, ich sage jetzt mal, auch manchmal zu Recht kritisieren. Und umso, also mich stört zum Beispiel an den Maßnahmen, dass sie so wirr sind. Also ich müsste zum Beispiel, ich komme aus Brandenburg, kurz vor der Grenze von Berlin, ich müsste quasi googeln, was ich zurzeit darf oder nicht. Einfach gesagt, es ändert sich ständig. Und umso verrückter die Maßnahmen werden, also verrückt in Anführungsstrichen, einfach weil man eben nicht mehr so richtig durchsieht, umso mehr sind dann die Menschen natürlich auch verunsichert und umso weniger halten sich dran, manchmal nicht mal bewusst, weil sie eben gar nicht wissen, was ist aktuell. Die Frage ist, wie kann man denn die Zahlen so runterdrücken? Das ist, also die Frage kann ich gar nicht beantworten.
Ja. Pflegebonus? Haben Sie einen Pflegebonus bekommen?
Pflegebonus, nö. Also der Pflegebonus wurde ja von Herrn Spahn oder generell von der Regierung ja als Anerkennung für die Pflege letztes Jahr versprochen und angekündigt auch. Es war ja groß in den Medien, und mit dem Sinken der Fallzahlen zum Sommer hin ist auch die Debatte abgeflacht, was den Pflegebonus angeht. Aus 1.500 Euro wurden dann 1.000 Euro, aus Pflege wurde dann Altenpflege und eine ambulante Pflege, was auch super wichtig ist. Sie haben das Geld auch verdient. Mittlerweile haben einige auf den Intensivstationen diesen Bonus bekommen. Überwiegend landeseigene Häuser, also Kliniken, die dem Land unterstehen. Aber es gibt ja in allen Häusern, auch in den privaten Häusern, genug Personal, was genauso hart gearbeitet hat. Und da ist der Pflegebonus der erste noch nicht mal angekommen, obwohl schon der zweite im Raum steht. Und wie schon erwähnt, ich als Leasingkraft, also in keiner Klinik angestellt, sondern in einem Zeitarbeitsunternehmen, bin sowieso völlig raus aus dieser Bonusdebatte, weil die Anforderung ist ja, dass eine Klinik eine bestimmte Anzahl an Corona-Patienten über einen gewissen Zeitraum betreut haben muss. Und ja, also ist natürlich eine Sache, die die Pflege ziemlich spaltet. Also weil natürlich, also mir persönlich wäre lieber, dass sich die Arbeitsbedingungen ändern. Klar, 1.500 Euro kann wahrscheinlich jeder gebrauchen. Aber ja, dieser Bonus hat eher dazu geführt, dass so die Pflege sich eher so spaltet, weil darum diskutiert wird. Man fühlt sich natürlich nicht wertgeschätzt, nicht weil man den Bonus nicht bekommen hat, aber wenn man beklatscht und bejubelt wird und einige Sachen versprochen werden und wenn man dann nicht mehr gebraucht wird, wie letztes Jahr im Sommer, alles wieder weg ist und man dann ganz erstaunt im Herbst gesagt hat, oh Mensch, wir brauchen ja Pflegekräfte, die zweite Welle kommt, naja, da hat den Sinn nicht erfüllt.